Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
Hallo und einen schönen guten Tag. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Mein Name ist Chris Marquardt und ich habe meine Mutter wieder dabei. Hallo.
Hallo.
Wir nehmen heute wieder eine neue Frag-Trudel auf. Es sind nämlich wieder Fragen gekommen. Und ihr dürft auch weiterhin immer gerne Fragen reinwerfen. Am besten auf Trudels glutenfreies Kochbuch und dort den Podcast grünen Knopf drücken. Frag-Trudel. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und keine Frage ist zu klein, um sie nicht hier irgendwie zu stellen. Speziell, wenn jetzt jemand mal wieder eine frische Diagnose hat oder so, dann sind ja oft so viele kleine Fragen. Also stellt uns jede Frage. Wir sind sehr dankbar dafür. Bevor wir da jetzt auf die Fragen eingehen, gleich nochmal den Hinweis am Anfang. Wir sind keine Mediziner, keine Ernährungsberater und alle Hinweise beruhen auf langer Erfahrung mit Zöliakie. Und ja, die heutigen Fragen und Eingebungen kommen von Petra, von Annette und von Silvia. Die Petra hat eine ganz kurze Frage. Kann ich Tapioca-Stärke ersetzen?
Na? Ja, du kannst Tapioca-Stärke ersetzen, aber wie du schon sagst, ist es nur ein Ersatz. Also du kannst anstatt Tapioca-Stärke Kartoffelstärke nehmen, aber für mich ist trotzdem die Tapioca-Stärke die beste Stärke.
Die macht es sehr locker, oder?
Ja, die macht das Gebäck einfach lockerer und besser. Ich möchte nicht mehr auf die Tapioca-Stärke verzichten und du kannst sie dir im Internet bestellen, in verschiedenen glutenfreien Versandhäusern oder du kannst sie auch im Asialaden kaufen. Da gibt's also Tapioca-Stärke in Plastikbeuteln und so 400 Gramm und die ist auch überhaupt nicht teuer. Also wenn du in der Nähe einen Asialaden hast, kannst du die dort kaufen und du brauchst auch keine Angst haben, die ist glutenfrei. In die machen nämlich gar nichts anderes als Tapioca-Stärke
und Tapioca-Wurzel, ne?
Wurzel, Maniokwurzel.
Jetzt eine Frage. Petra hat leider nicht dazu geschrieben, warum sie die ersetzen möchte. Ja. Das kann natürlich jetzt verschiedene Gründe haben. Da wäre jetzt zum einen, ich weiß nicht, natürlich die Verfügbarkeit. Also
ja, das kann natürlich
man
sein.
Man kriegt das halt in der Regel irgendwie im Laden um die Ecke oft nicht. Das heißt, der Asialaden ist da gut oder der Onlinehandel. Ein weiterer Grund kann sein, dass es nicht verträgt.
Das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört, dass jemand die Tapioca-Stärke nicht verträgt, aber es gibt eben nichts, was es nicht gibt. Also
genau.
Wie gesagt, Kartoffelstärke wäre für mich der Ersatz für die Tapioca-Stärke.
Und der dritte Grund, der mir jetzt noch einfällt, wäre, dass Petra die Tapioca-Stärke nicht schmeckt.
Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber
wie
gesagt.
Die ist relativ neutral, finde ich.
Die ist sehr neutral vom Geschmack her.
Okay, also.
Ja, also schau mal, ob du Tapioca-Stärke kriegst und wenn nicht, dann nimm einfach Kartoffelstärke.
Und man muss auch dazu sagen, wenn man die im Asialaden sich holt, ist die auch wirklich nicht teuer.
Überhaupt nicht, die kosten Euro 20, 30, 40 sowas. Also Also bei mir darf die überhaupt nie ausgehen, ich habe die immer im Haus.
Sehr schön. So, jetzt kommt von Annette eine etwas längere Eingabe. Ich lese es aber trotzdem mal vor. Liebe Trudel, die Diagnose Zöliakie-Sprue wurde bei mir vor mittlerweile auch schon fast 10 Jahren gestellt. Das erste und einzige Kochbuch, das ich mir damals gekauft hatte, war von Ihnen. Auf Ihrer Webseite bin ich erst sehr viel später gestoßen. So froh ich damals war, den Grund für meine Gesundheitsprobleme zu kennen, habe ich dann ziemlich schnell realisiert, was nun alles nicht mehr gehen sollte. In meiner Familie, in Klammer Oma und Mutter, wird seit jeher sehr viel gebacken und ich hatte den Ehrgeiz, die Familienrezepte weiter nutzen zu können. Das ist ja bei dir auch so, ne? Das war ja im Prinzip so dein Anschubs für das glutenfreie Kochbuch.
Genau, ich habe
erst
mal
ganz viele Rezepte schon hattest.
Ja, und habe dann erst mal ganz viele Rezepte durchgeschaut, welche die wenig Mehl hatten, was wir dann 1:1 umsetzen könnten. Habe dann eben ausprobiert, einfach mit bisschen weniger Mehl und ein Ei mehr und habe also inzwischen, würde ich mal sagen, fast alle Rezepte umwandeln können.
Gut, die Annette schreibt weiter, darüber habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt, was geht und was nicht im Laufe der Jahre, was nicht und im Laufe der Jahre auch festgestellt, dass sich die fertigen Mehlmischungen gut entwickelt haben, um gute Ergebnisse zu erzielen. So habe ich am Anfang zum Beispiel wesentlich öfter mit gemahlenen Flohsamenschalen gearbeitet. Heute lasse ich mit dem Schermix B prima Hefegebäcke herstellen und auch formen. Also,
ja,
da hat sich
stimmt.
was getan.
Jetzt. Ja, die Mehle haben sich sehr, sehr positiv verändert. Also wenn ich denke, als ich vor 24 Jahren angefangen habe zu backen, war das noch viel, viel schwieriger.
Jetzt schreibt sie, jetzt kommt die Frage. Aktuell beschäftige ich mich mit der Frage nach dem für unsere Belange am besten geeigneten Backofen. Meine Kochplatten fallen nacheinander aus und jetzt ist der Zeitpunkt, in etwas Neues zu investieren, das dann wieder auf viele, viele Jahre halten soll. Als wir in einer historischen Mühle zu Besuch waren, wo regelmäßig noch im Holzbackofen gebacken wird, habe ich meiner Familie gegenüber mein Bedauern ausgedrückt, nicht von diesem Brot essen zu dürfen. Ein anderer Besucher, der das hörte, erklärte mir dann, ich bräuchte einen Manz. Das war vor 5 Jahren und seither habe ich viele Prospekte gewälzt und war bereits in Kreglingen, um mich vor Ort zu informieren. Die Firma bietet verschiedene Kurse an, um ihren Backofen vorzuführen. Es gibt auch einen glutenfreien Backkurs, der allerdings einen stolzen Preis von 210 Euro hat und viele Informationen rund um Mehl und Ernährung liefert, die ich alle wahrscheinlich nicht mehr brauche, weil ich selbst schon viel Erfahrung gesammelt habe. Ich weiß, dass glutenfreier Teig mehr Feuchtigkeit braucht, um optimal zu gelangen. Der Manz soll gerade dadurch überzeugen, dass das Backgut direkt auf die heiße Backplatte kommt, also damit die Rinde etwas röscher wird, und der Backraum dicht abschließt, in Klammer Eigendampf im Backraum. Aber wie wichtig ist dies für das Backergebnis unterm Strich tatsächlich? Auch mit meinem jetzigen ganz einfachen Backofen erziele ich bereits passable Ergebnisse. Wie viel mehr Genuss liefert ein Manz, das den hohen Preis dann auch rechtfertigt? Erkennen Sie den Backofen und können Sie mir von Ihrer Erfahrung berichten? Annette.
Also, liebe Annette, ich kenne diesen Backofen speziell nicht, kenne aber andere Holzbacköfen. Aber ich muss
sagen.
Das
ist kein Holzbackofen. Der Manz ist ein Hersteller und da reden wir, glaube ich, nicht von einem Holzbackofen.
Kann sein. Also, wie gesagt, ich kenne den Manz nicht. Ich kann da nur meine Erfahrungen mit dem Backen sagen. Und wie ich diese Probleme, die du eben sagst, mit dem Dampfstoß und so weiter gelöst habe. Ich gebe einfach in meinen Backofen unten rein eine kleine Edelstahlschüssel und ich habe einen Neff-Backofen, kann ich dir sagen, und bin äußerst zufrieden damit. Und also es gibt viele andere, es gibt Siemens, es gibt AEG, es gibt weiß ich was. Also ich will jetzt da nicht speziell Werbung machen, aber der ist gut und ich backe damit hervorragende Sachen. Ich stelle unten auf den Boden des Ofens eine kleine Edelstahlschüssel, heize die mit auf, ohne Flüssigkeit drin. Und dann kommt eine Viertelstasse Wasser da rein, dann macht es tsch, und es ist der Dampfstoß. Den Ofen dann gleich wieder zumachen. Aber inzwischen, ich habe also auch einen Backstein, den ich dann auf die unterste Schiene lege und den sehr heiß mache. Und auf diesem Backstein kann ich dann eben auch Brot oder Brötchen oder Pizza backen. Das ist dann ein ähnlicher Effekt wahrscheinlich wie in einem Steinbackofen oder weiß ich. Auf jeden Fall, was ich aber ganz toll finde, ist ein richtig guter Schmortopf. Und ich habe gerade jetzt letzte Woche wieder ein Weißbrot im Schmortopf gebacken. Erstens mal mit langer Teigführung, ohne Fertigmehle, mit Sauerteig und wenig Hefe und dann eben in diesem Schmortopf. Und dieses Mal habe ich sogar den Schmortopf in den kalten Ofen gestellt mit geschlossenem Deckel, habe dann auf 230 Grad für 40, 45 Minuten gebacken, dann den Deckel runter und dann noch 15 Minuten mit offen, also ohne Deckel backen, ein bisschen mit Öl oder Butter einstreichen. Und dann das Brot fertig backen und du hast eine tolle, tolle, krachende Kruste.
Das finde ich jetzt also interessant, weil das ist tatsächlich so. Ich denke, mit so einem teuren, super Spezialbackofen kann man schon toll backen, aber die eigentlichen Dinge, die dahinter stehen, nämlich, dass das Brot beim Backen etwas mehr Feuchtigkeit braucht,
Kann man selbst ersetzen.
Als wir hier noch relativ viel gebacken haben, wir haben einen relativ einfachen Heißluftbackofen, der aber wunderbar auch funktioniert hat, auch tolle Krusten gemacht hat. Und wir haben das auch so gemacht. Wir haben im Prinzip unten in den Ofen, also du machst eine Edelstahlschale, wir haben es direkt auf dem Boden vom Backofen. Haben
das,
wir,
das sollte man nicht, also die Backofenhersteller
wollen
sagen.
Wollen das nicht, ich weiß.
Nein, weil dieses Blech ist heute viel leichter und
das
es wölbt sich dann.
Also unser Backofen hat's mitgemacht, aber zur Not unten eben so ein kleines, eine Schale oder ein kleines Blech reintun, was dann auch richtig heiß gemacht wird, wenn der Backofen aufheizt und dann da vor dem Backen quasi, also in dem Moment, wo man das Brot reinschiebt, einfach unten, wir haben da so eine halbe Tasse Leitungswasser reingekippt und dann den Backofen zumachen und dann gibt's diesen Dampfraum da drin und in dem entsteht dann eine unglaublich tolle Kruste. Also ich würde auch sagen, der Manns muss es nicht unbedingt sein.
Also ich kenne eine Familie, die haben aber 4 Zöliakie betroffen. Ich glaube, bei 7 oder 8 Kindern ist die Mutter und 3 Kinder betroffen. Und die haben sich dann sogar so einen speziellen Holzbackofen in den Garten gestellt. Da mag sich das lohnen.
Aber,
gell?
Die backen ja wahrscheinlich auch viel, viel mehr.
Natürlich, da muss ja fast jeden zweiten Tag Brot backen,
naja,
oder
also,
viel Brot.
Es ist interessant, weil ich meine, man fragt sich jetzt ja auch nicht, mit welchem Stift, der Shakespeare seine Sonette geschrieben hat. Ne? Weil es halt tatsächlich dem Moment nicht wirklich
das Ergebnis vom
viel
Brot.
Ausmacht.
Aber ich muss sagen, ich backe inzwischen hervorragende Brote.
Ja.
Und eben dieser Schmortopf ist also wirklich ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel zum Brotbacken. Und
ja,
der ist bei weitem günstiger. Ich meine, da lohnt sich dann schon auch was Gutes zu kaufen. Aber da siehst du mit 80 bis 100 Euro findest du so einen Topf. Und
ja,
der ist also bei weitem günstiger als so ein Backofen.
Ja, und der macht genau das. Der macht eine kleine Kammer, in der der Eigendampf von dem Brot eben drin bleibt. Und dann wird das total knackig und knusprig.
Und der hat dann eine tolle das Brot hat dann eine tolle krachende Kruste. Ich meine, wenn man das dann natürlich nachher in der Dose hat, ist sie nicht mehr so krachend. Aber am Anfang, dieses frische Brot ist umwerfend.
Sehr schön. Und die Silvia zum Schluss schreibt noch: herzlichen Dank, werde am Samstag gleich loslegen, Tapioca-Stärke besorgen und die Salzburger Nockerl backen. Ah, ich erinnere mich, da haben wir hier in der Sendung drüber gesprochen. Und dann schreibt die Silvia noch weiter: auch als Zödi lässt es sich echt gut leben und meine ersten Erfahrungen mit den selbstgemachten Mehlspeisen sind durchweg positiv. Vor allem, da mein 12-jähriger Sohn nicht Zöli die meisten Sachen ebenfalls lecker findet und ich somit nicht doppelt kochen muss. Er hat mir sogar letztens fast die Pfannkuchen weggegessen, da meine viel besser waren.
Ja, ich habe das auch schon lange abgeschafft mit dem Doppeltkochen und bei mir beschwert sich niemand übers Essen.
Ja.
Und bei den Salzburger Nockern, also meine sind leider nicht ganz so geworden, wie sie sein sollen. Sie sind ein bisschen zusammengefallen. Also da musst du höllisch aufpassen und ich würde dir also empfehlen, mach vielleicht nicht zu viele Nockern. Einfach mal 3 größere Nocken in eine Auflaufform setzen und dann vor allen Dingen niemals den Ofen aufmachen dabei, sonst klatschen die zusammen.
Genau.
Ist ein diffiziles Gebäck, ist aber echt, wenn's was wird, ein Gedicht.
Und das, man kann jedes Rezept mal halbieren oder vierteln und einfach mal eine kleinere Menge probieren.
Also mir hat es eine Österreicherin empfohlen, dass man lieber bloß 3 große Nocken in eine Form setzen soll und die dann backen. Probier's und lass es uns wissen, wie sie geworden sind. Bin gespannt drauf.
Ja, und das war's wieder für diese Folge Glutenfrei Kochen, fragt Trudel. Wenn ihr Fragen habt, dann lasst sie uns wissen. Wir freuen uns drüber und es ist, wie gesagt, total einfach, die Fragen abzugeben. Wenn ihr auf Trudels glutenfreiem Kochbuch seid, glutenfrei-kochen.de, dann findet ihr dort den Link zum Podcast, großen Knopf oben auf der Website. Und dort auf der Seite findet ihr einen großen grünen Knopf, fragt Trudel. Und da könnt ihr eure Fragen reinwerfen und dann landen die ja bei uns und wir bringen sie in die Sendung und freuen uns auf das, was von euch da kommt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und habt eine gute Zeit.
Macht's gut. Tschüss.
Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.